wollte ich euch noch einen Gedanken mitgeben, der mir so aufgefallen ist. Anfang des Jahres oder so im Frühling las ich was und das hieß, da gab es die Überschrift, seid Nervensägen für Gerechtigkeit. Und das fand ich auch sehr interessant gewesen, eine Nervensägen für Gerechtigkeit zu sein. Wer möchte schon gerne Nervensäge sein? Niemand mag eigentlich Nervensägen. Und die Person, die das sagte, die legte einen Text aus Lukas Evangelium, Kapitel 18. Und den möchte ich uns gern vorlesen. Ist es da? Jo. Und ich habe einfach drüber geschrieben, seid Nervensägen für soziale oder Gottesgerechtigkeit. Und ich möchte gleich vorwegschieben, das eine schließt das andere nicht aus. Es war vielleicht ein Problem gewesen der evangelikalen Welt, in der westlichen Welt, die das Soziale tatsächlich ein bisschen vernachlässigt hatten. Sehr viel, das ist einfach nur so ein Gedanke, der mir da oftmals kommt, ist sehr viel um Rechthaberei geht es da. Ne? Also die einen sagen, da kommt Jesus zurück, die anderen sagen, er kann auch gar nicht zurückkommen und die einen sagen, wir werden vorher entrückt, die anderen nachher, die anderen mittendrin und da kann man sich schon mal die Köpfe einschlagen. Für solche Schlauigkeiten. Also ist jetzt gar nicht mal überspitzt, sondern das gab Leute, die haben sich deswegen getrennt, wegen dieser Frage, wann denn Jesus jetzt zurückkommt oder beziehungsweise wann denn die Entrückung sein soll. Das ist natürlich schon eine wertvolle Frage, die wir schlecht beantworten können, aber auf jeden Fall lohnt es sich dafür, wenigstens sich zu trennen. Und dann ist manchmal das soziale Bereich des Evangeliums und das Evangelium hat eine soziale Komponente, weil die Liebe Gottes gebend ist. Deswegen hat das Evangelium eine soziale Komponente. Apostel Paulus sagt, Galater 6, tut Gutes an jedermann, zuallermeist an der Glaubensgeschwister. Das ist ja auch interessant, ich finde dieses Wort interessant, weil ich feststelle, dass den allermeisten, inklusive dem meisten, der hier vorne mitsteht, das am schwersten fällt, den Glaubensgeschwistern Gutes zu tun. Auch für die Philippinen zu spenden, eine Bombensache, ist auch nicht verkehrt. Versteht es nicht verkehrt. Aber zu sagen, Mensch, ich habe einen Bruder, eine Schwester in Jesus, in meiner Gemeinde und da läuft es gerade nicht wirklich so. Das ist auch wie so ein Taifun durch die Familie geweht. Arbeitslosigkeit, Krankheit, durch dumme Art und Weise verschuldet. Und dann, nee, als das, pff, das ist Sozialamt zuständig. Tut Gutes an jedermann, zu allermeist an der Glaubensgeschwister. Weil der Jesus ja auch sagt, an der Liebe untereinander soll man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also da steckt eine interessante Wahrheit, eine tiefe Wahrheit drin. Und das dürfen wir uns schon wieder fragen lassen und sagen lassen und hinterfragen lassen, ist es denn noch so, ne? Und das meine ich damit, glaube ich, da steckt eine soziale Komponente drin. Und Menschen, die immer Liebe empfangen und die auch ein empfangsbereites Herz für diese Liebe haben, ich glaube, dass diese Menschen zum gewissen Grad gar nicht anders können, als diese Liebe wieder weiterzugeben. An andere, die noch gar nichts davon hatten. Also der Gedanke. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, er, Jesus Christus, um ihnen zu zeigen, und das ist sehr interessant, um was es in diesem Gleichnis geht. Das ist ja das Tolle an dem Gleichnis, das jetzt hier gelesen wird, das steht gleich ganz am Anfang, um was es geht. Und wer lesen kann, ist im Vorteil. Alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Darum geht es in diesem Gleichnis. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinen Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Also er sagt, es waren ungerechte Richter. Und dann sagt Jesus, Gott aber, der ist ja nicht ungerecht. Der ist nicht ungerecht, Gott. Wird er der gerechte Gott, steht jetzt nicht so da, aber das ist der Gedanke, der dahinter steckt, der gerechte Gott. Wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen? Würde nicht? Die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Also auch ein Stück, ein Teil zuwarten, so eine Zeit mit eingedacht in dem. Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch was finden? Den Glauben, das ist die Frage, sagt Jesus. Also, und die Person, die dieses Gleichnis ausgelegt hat, die sagt eben, das ist ein Gleichnis für Gerechtigkeit. Und dieses Gleichnis, das soll uns anspornen, dass wir Nervensägen sind für Gerechtigkeit. Um das geht es hier überhaupt nicht. Das ist so ein typisches Beispiel dafür, wie man das Wort Gottes total missverstehen kann. Und wenn man es nicht liest, wisst ihr, viele Leute lesen es ja gar nicht mal. Eben, die sagen, oh ja, die Person hat echt recht, ja, stimmt. Aber das steht ja gar nicht da, darum geht es überhaupt nicht. Überhaupt nicht, das kann man doch nicht mal reinlesen. Weil Jesus schon deutlich den Punkt macht und sagt, um was es geht. Und er sagt, er spricht natürlich von dem Glauben. Der Glaube letztendlich, wenn Jesus von dem Glauben spricht, dann spricht er von dem Glauben, der dieses Vertrauen wirkt in den Sohn Gottes. Jesus sagt in Johannes 16 dieses Wort und sagt, das ist die Sünde. Wir fragen uns ja manchmal, ne, wir erzählen den Menschen auch immer viel von Sünde und ihr seid Sünder und so eine Sünde. Und es hat mir geholfen, wenn Menschen mich fragen, ja, warum bin ich eigentlich ein Sünder? Was meinst du eigentlich damit? Dann sagt Jesus von der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Weil wenn sie an mich glauben würden, würden sie anders leben. Wenn sie mir vertrauen würden, das bedeutet dieses Wort Glauben, dann würden sie anders leben, diese Menschen. Wenn sie mir vertrauen würden. Wenn sie mir vertrauen würden, die frommen Juden, dann würden sie nicht noch ihre ganzen Gesetze machen, die ihnen noch mehr Sicherheit geben, zum Beispiel. Wenn sie mir vertrauen würden, dann würden sie sich nicht auf ihre Selbstgerechtigkeit berufen, zum Beispiel. Wenn sie mir vertrauen würden, dann wären es keine hoffnungslosen Menschen, weil sie vertrauen ja dem, der die Hoffnung der Herrlichkeit ist, Kolosser Kapitel 1. Jesus Christus. Aber das wird deutlich, dass ihr nicht glaubt, wisst ihr, weil ihr das alles nicht habt. Das ist eure Not. Und aus dem heraus resultiert all das andere natürlich. Dass ihr eure Gefühle nicht in den Griff bekommt. Dass ihr das ganze Chaos in dieser Welt nicht mehr in den Griff bekommt. Aus dem heraus resultiert es alles. Es ist einfach die Frucht dessen. Die einen bekämpfen, könnte man so sagen, nach Galater 5, das Gesetz mit dem Fleisch. Die wollen ehrlich frei sein, jetzt lebe ich, wie es mir gefällt und ich lasse mich dann nicht mehr von Gesetzen gängeln. Und die anderen bekämpfen das Fleisch mit dem Gesetz. Ich werde nicht fertig mit mir selbst, jetzt brauche ich ein Gesetz, ein hartes Gesetz, das ich mir auferlege und dann lasse ich mich von dem Gesetz gängeln. Und beides ist ein deutliches Zeichen davon, sie vertrauen mir nicht. Sie vertrauen mir nicht. Und von dem spricht Jesus, von diesem Glauben. Von diesem Glauben, der so viel Vertrauen hat in diesen einen Vater Gott, dass es sich lohnt zu beten. Und dass es sich lohnt, nicht aufzuhören. Und wie lange das auch immer dauern mag. Aber mein Herz sagt mir, bleib dran. Weil ich ihm vertrauen darf. Es ist dieser Glaube, von dem Jesus spricht. der Menschen zu diesen unaufhörlichen Beten bringt. Es gibt ein Buch, ich gebe gern Biografien weiter. Und in unseren Schwiegersohn in Spe habe ich die Biografie von Hudson Taylor geschenkt jetzt an Weihnachten. Das finde ich so wichtig, das gelesen zu haben, diese Biografie von Hudson Taylor. Das einfach mal zu lesen, was bedeutet das? Was ist ein Weg von einem jungen Mann, der plötzlich lernt, sich allein auf Jesus Christus zu trauen? Einzig und allein lernt und sagt, der wird alles geben, was ich brauche. Mir wird an nichts mangeln. Nichts. Nichts. Und ich muss niemanden bitteln und betteln, weil er wird es geben. Der sagt, es gibt keine Geldfrage für diejenigen, die dem Meister folgen und tun, was er sie tun heißt. So ein kleines Büchle, Gott versagt nie, von Hudson Taylor, so ein paar Aussprüche. Es war ein Missionar der China, der hat eine Mission gegründet, China Inlandmission. Der einfach drauf vertraut, weil er an den Gott glaubte, der keine Geldnot hat. Der dazu steht. Mir ist es das Wichtigste, Gottes Willen zu tun, ihm wohlzugefallen, koste es, was es wolle. Wenn wir dem Herrn gehorchen, liegt die Verantwortung auf ihm und nicht auf uns. Es gibt nur eins, was uns im Leben wichtig sein sollte, das ist Gott. Ich bitte dringend, niemals jemand um Geld zu bitten, außer Gott im Gebet. Wenn unsere Arbeit zum Bettler wird, stirbt sie. Und es hat mich selbst so motiviert, dieses Leben herausgefordert. So sagten, das möchten wir am Bodenseehofer leben. Das wollen wir. Ich will es sehen, dass Gott seine Arbeit führt und am Leben hält. Und wenn es nicht seine Arbeit ist, dann will ich gar nicht dabei sein. Will ich nicht. Was soll ich dann dabei? Und das ist dieses Gedanken, dieses unaufhörliche Gebet, von dem Jesus spricht, von dieser Frau, dass sie unaufhörlich bitten soll. Und die Frage ist, wird der Menschensohn, wenn er kommt, diesen Glauben finden auf Erden? Das ist er, was er sucht. Diesen Glauben. Den kann kein Mensch machen, kein Mensch produzieren. Als wir in Serbien da unterwegs waren, da gab es mal eine Slum-Siedlung, die gibt es nicht mehr. Und diese Slum-Siedlung, die wurde klein gemacht, platt gemacht praktisch mit Geldern von der EU, weil da waren in Serbien, in Belgrad, war die Olympische, also war die Studenten-Olympiade gewesen und dann musste praktisch dieser Schandfleck musste verschwinden. Jetzt hat die EU Gelder gegeben und sagten, den Müllberg, der muss weg. Aber der war gerade in so einer Haupteinfallsbrücke gewesen und die Leute müssen irgendwo anders hin. Dann haben die das auch so gemacht. Aber als wir da drauf waren, auf dieser sogenannten Gazella, und da war das da tatsächlich so, das war ein Platz gewesen, das war die Hölle auf Erden. Wenn es geregnet hat, sind die Leute eingesunken bis zu den Knien im Schlamm. Wenn es trocken war, war dieser Boden so staubig, dass die Menschen nur das Gift eingeatmet haben, das in diese Müllhalde drin war. Und deswegen war ein hoher Prozentsatz dieser Menschen, die dort lebten, unheilbar krank an Krebs. Und da hat sich eine kleine Gemeinde gegründet auf diesem Müllberg. Das war echt interessant. Und da habe ich einmal, nicht bloß einmal, aber einmal an einem Weihnachten, kurz vor Weihnachten, habe ich dort an einem Gottesdienst gesprochen. Und ich sagte dann zu den Leuten, das ist die Hölle auf Erden, wo ihr lebt. Dafür ist der Mensch nicht geschaffen. Und nach dem Gottesdienst hat mich eine Frau, die in der Menge saß da, in dieser kleinen Menge, zu sich gebeten und durch einen Übersetzer mir sagen lassen, dass wir hier auf diesem Müllberg nicht bessere Lebensumstände benötigen. Wir benötigen nicht sauberes Wasser, sagte die Frau. Und wir benötigen auch nicht bessere Häuser. Was wir benötigen, ist ein verändertes Herz. Das ist, was wir benötigen, sagte die Frau. Das vergesse ich nie mehr. Nie mehr. Die Frau war die Mutter von 4 kleinen Kindern, schwer verkrebst, ihr Mann ist Säufer, ihr kleine Hütte abgebrannt, mitten im Winter. Und die Frau sagt sowas. Vergesse ich nie mehr, Leute. Nie mehr. Die Augen vergesse ich nie mehr, die mir das sagten. Und die Worte vergesse ich nie mehr. Weil das eigentlich, das sich deckt mit dem, was der Hudson Taylor sagte. Das Einzige, was im Leben zählen soll, ist Gott. Gott. Und ich erinnere mich noch gut dran, wenn ich auf diesen Müllberg war und stieg dann in den Stadtbus ein und habe dann die Gerüche der Düfte gehabt. Ne? Belgrad ist so das Mailand vom Balkan. Es gibt viele schöne Menschen dort. Wenn ich dort bin, sind sie alle noch schöner. Ne? Und die duften und da gibt es auch viele reiche Menschen und Glitzer und Prunk und Pomp. Da merkt man richtig diesen Unterschied. Aber diese Frau, die hat es gehabt, was viele von uns suchen. Und vielleicht nicht viele von uns, aber viele in dieser Welt. Tiefe Aussage, das ist alles, was zählt. Die hat diesen Glauben gehabt, der sie einfach hat weiter beten lassen. Und für diese Frau ging es gar nicht um soziale Gerechtigkeit. Es ging um Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit, die uns Menschen verändern. Es geht um die Gerechtigkeit Gottes. Es geht darum, Menschen einzuladen, sich gerecht sprechen zu lassen. Um das geht's in der Gemeinde Jesu, ihr Lieben. Menschen einzuladen, diesen Glauben kennenzulernen, der Menschen dazu bewegt, unaufhörlich zu beten. Diesen Christus kennenzulernen. Der einfach ist unaufhörlich betet, der für uns eintritt, wie es Hebräerbriefschreiber Kapitel 9 schreibt und Kapitel 7. Für uns eintritt. Der nie sagt, ach, lass fahren dahin, ist doch wurscht. Es bringt eh nichts. Den kennenlernen, mit anderen Worten, Kolosser 1, den, der die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Menschen einzuladen, den kennenzulernen, der wirklich verändert. Der unsere Gerechtigkeit gemacht wurde, uns zur Gerechtigkeit, wie es 1. Korinther Kapitel 1 ausdrückt, Vers 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Er ist uns diese Gerechtigkeit. Und der uns dann selbst, wie es der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief ausdrückt, zur Gerechtigkeit Gottes werden lässt. Um das geht es, ihr Lieben. Und dass diese Menschen, die so verändert sind durch diesen Glauben, dass die anders leben, das ist, glaube ich, selbstredend. Da muss man gar nicht drüber diskutieren. Mein Vater war jetzt da, hat uns besucht, ist ein alter Rotkreuzler. Steht dazu. Und ich habe ihm mal das Buch geschenkt von Henri Dunant, der das Rote Kreuz gegründet hat. Gläubiger Christ. Das war sein Grund. Der wollte nicht bloß eine Sozialarbeit haben. Die Arbeiten in Deutschland, die ganze Diakonie, die wir in Deutschland haben, die ist nicht gegründet worden von guten Menschen. Von ein paar Humanisten und Sozialisten und Kommunisten und Nihilisten. Ich meine, von denen schon gleich gar nicht. Wurde gegründet von Menschen, die sagten, es gibt einen lebendigen Gott, der hat uns geschaffen. Wir wissen nicht ganz genau, warum es so ist, dass es geistig und körperlich behinderte Menschen gibt. Wir wissen nicht genau, warum es so ist, dass die sozialen Unterschiede in dieser Welt immer so sind. Und die werden wir nie aufheben. Nie. Aber was wir wissen ist, dieser Gott, der lebt in uns. Und er will sich durch uns mitteilen, den anderen. Und dieser Gott, der hat genug für jeden. Und er will durch uns geben, 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 geben. Und durch uns einladen, dass Menschen, die empfangen, nicht nur ein paar Materialien empfangen, ein bisschen Brot empfangen, sondern den empfangen, der das Brot des Lebens ist, Christus selbst. Und ihr Lebenshunger gestillt wird. Zu Menschen werden wie diese Frau auf dem Müllberg, die sagt, was auch immer kommt im Leben. Um das geht es alles gar nicht. Um was es wirklich geht, ist, dass ich ein verändertes Herz bekomme. Ein Herz, das diesen lebendigen Gott vertraut. Ein Herz, würde Jesus sagen, aus Matthäus Kapitel 6, ein Herz, das was weiß von diesem Vater im Himmel. Und das Schöne ist, oder das Interessante daran ist, oder das Niederschmetternde für manche ist ja, dass ich dieses Herz nicht selbst kreieren kann, wisst ihr, das geht ja nicht. Ich kann den einfachen Menschen sagen, glaub halt mal. Oder versuch's mal zu glauben. Versuch's überhaupt nicht zu glauben. Ich sage oft Leuten, versuch's gar nicht erst zu glauben. Versuch gar nicht ein Christ zu sein. Unmöglich, du wirst scheitern. Versuch's nicht. Aber wenn Jesus dich ruft, folge ihm einfach nach. Ja, wie soll ich das hören? Du wirst es hören. Du wirst es hören. Weil Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und entweder hat Jesus recht oder nicht. Und du wirst es hören. Und wenn du es hörst, folge ihm einfach nach. Und in der Nachfolge wirst du erleben, dass sein Wort wahr ist. Und dass sein Wort hält, was es verspricht. Dietrich Bonhoeffer hat diesen Satz geprägt, der sagte, nur der Glaubende ist gehorsam und nur der Gehorsame glaubt. Das fand ich sehr interessant, sehr herausfordernder Satz für mich selbst auch. Steht im Buch Nachfolge. Das lese ich gerade so. Sehr herausfordernd. Es war natürlich auch ein Mann, der schwarz-weiß gedacht hat, würden wir heute sagen, aber es ist sehr interessant. Nur der, der glaubt, ist kann gehorsam sein und nur der Gehorsame glaubt auch, weil dieser Glaube sich im Gehorsam, so hat er es ausgedrückt, letztendlich niederdrückt. In einem Herzen, das gehorsam sein will, das einfach gehorsam sein möchte. Ich kann es gar nicht erklären, aber plötzlich will ich diesem Gott gehorsam sein. Das wollte ich nie. Ich wollte auf allen Hochzeiten tanzen des Lebens. Heute Morgen haben wir so klasse gesehen, ne? Und Silas, ne? Kleiner Spagat. Wir können das heute Abend noch ein bisschen ausdehnen. Wir bringen dich schon dahin. Aber diese Glaube, der sagt, nee, will ich gar nicht mehr. Ich will tatsächlich nur dastehen. Und wenn du da stehst, dann wirst du das auch erleben. Mit anderen Worten, diese Frau, auch dieses Unaufhörliche, das, ich glaube, das kann ich nur, wenn ich nur auf einer Seite stehe, ihr Lieben. Das geht gar nicht, wenn ich auf zwei Seiten stehe, weil ich immer mit zwei Möglichkeiten rechne. Aber wenn ich auf einer Seite stehe und sage, ich habe ja nur dich, Jesus, ich habe nur dich, wo soll ich anders hingehen? Und von dem spricht Jesus. Jesus sucht nicht soziale Gerechtigkeit, wenn er auf diesen Planeten zurückkommt. Er sucht den Glauben, diese Frau, den sucht er. Und dass dieser Glaube, wenn wir gerecht gesprochen sind, Gottes Gerechtigkeit auslebt, das ist unzweifelhaft. Das steht, das ist ganz, ganz klar. Deswegen dürfen Menschen es auch erwarten von der Gemeinde Jesu. Die dürfen erwarten, dass Gottes Gerechtigkeit sich auslebt. In Wort und in Tat, das dürfen Menschen erwarten. Das zu sehen, zu erleben, zu erfahren. Von dem spricht Jesus Christus. Jemand sagte, der hat sich ein bisschen dran pikiert, an dieser zunehmenden Sprachlosigkeit der Christen in der westlichen Welt. Das war der Leiter des Missionswerkes Wort des Lebens International. Und er sagte, dass Christen ihre Verantwortung als Botschafter der guten Nachricht nicht wirklich wahrnehmen. Christen sollten Mission nicht als privates Hobby einiger weniger sehen, weil jeder Christ schuldet seinem Nachbarn einen klaren Hinweis auf die Wahrheit Gottes. Warum? Weil Jesus ja diesen Glauben sucht, ihr Lieben. Diesen Glauben sucht Jesus. Dieser Glaube, der aber erst kommt, der da ist, wenn ein Mensch versöhnt ist mit Gott. Versteht ihr? Deswegen kommen die Lieferanten hier zum Bodenseehof, damit die das hören. Deswegen muss ich mein Auto in die Garage bringen, in die Werkstatt, damit der das hört. Deswegen muss ich zum Zahnarzt, damit der das hört. Ist tatsächlich so. Deswegen muss ich mal zum Friseur, obwohl ich mir immer die Haare von meiner Frau schneiden lasse. Ne? Aber dass die das auch mal hört, nicht meine Frau, sondern die Friseuse. Ne? Weil die Menschen, die müssen das hören, wisst ihr, weil Jesus diesen Glauben sucht, ihr Lieben. Jesus sucht nicht verbesserte Menschen. Er sucht diesen Glauben, der sich unter anderem darin niederschlägt, dass ein Mensch plötzlich bereit ist, unaufhörlich zu beten, weil er weiß, mein Vater im Himmel hört, es ist mein liebender Vater geworden. Und ich weiß, der hört mich. Und ich weiß, er wird handeln. Ich weiß, er wird handeln. Und es ist schon was Erstaunliches. Und ich fand es noch erstaunlicher, was draus gemacht wird aus so einem Gleichnis. In dem, was Jesus hier sagt. Also Menschen einladen, sich gerecht sprechen zu lassen. Gerecht Gesprochene wollen der Gerechtigkeit Gottes Raum lassen. Um das geht's ja. Und das beste Beispiel ist ja eben Jesus Christus selbst, der in Matthäus 4 sagt, in dieser Versuchungsgeschichte, letztendlich dem Teufel antwortet, du sollst dem Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Um das geht's in meinem Leben, Teufel. Um das geht's in meinem Leben. Das geht nicht darum, dass ich bin nicht vorzüglich primär dafür gekommen, damit ich für 5000 Menschen Brot mache. Damit ich den Blinden die Augen öffne. Damit es keine Rollstühle mehr gibt auf diesem Planeten. Dafür kam ich nicht. Ich habe das getan, letztendlich, damit die Welt erkennt, dass ich es wirklich bin, weil das alttestamentliche Prophetie all diese Dinge ausmalt und die erfülle ich eben. Aber ich kam nicht, um der Brotkönig zu sein in dieser Welt. Gibt es eine interessante Geschichte von Dostojewski ist es, der darüber schrieb. Und wo es dann darum ging, als Jesus zurückkam und in Sevilla in dieser Zeit der Inquisition war und so ein Kardinal Jesus sah und plötzlich erkannte, das ist Jesus. Und er warf ihn ins Gefängnis und kam dann später ins Gefängnis zu Jesus und sagt, warum bist du wiedergekommen? Warum hast du uns denn allein gelassen? Und dann sagte zu Jesus, wenn du doch damals Brot gemacht hättest für alle, dann hätten sie dich alle angebetet. Und du hättest weltlichen Ruhm bekommen, Jesus. Aber weil du es nicht wolltest, haben es wir genommen. Aber Jesus kam mir nicht dafür. Er kam dafür, dass Menschen wieder verändert werden, dass Menschen plötzlich Herzen, die es im Ausdruck haben. Du sollst dem Herrn, deinen Gott, anbeten. Was machst du eigentlich, Heinz Spindler? Was machst du eigentlich? Und ich habe mich schon oft gefragt, ihr Lieben. Ich bin manchmal allein unterwegs in meinem Auto, fahre Land auf, Land ab, bin hier und da. Und dann stelle ich manchmal plötzlich mir dieselbe die Frage, was machst du eigentlich? Was denkst du eigentlich? Du sollst doch Gott, deinen Herrn, alleine anbeten und ihm alleine dienen. Und das hat mich schon oft gerettet vor der dümmsten Sünde, die man machen kann. Diese simple Wahrheit. Aber weil es das Wesen von Jesus ist, der sich niederschlägt, in dem Herzen, glaube ich, das gerecht gesprochen wurde. Herzen, die sich ausrichten auf den himmlischen Vater. Das sucht Jesus. Und diese Menschen, die dann auch sagen, wie diese Isla sagt, Leute, jawohl, das wollen wir unsere Gesellschaft bieten in Belgrad. Wir werden nicht ganz Serbien verändern. Und wir sind auch nicht da. Das letzte Mal, als wir dort waren, waren auch die Gespräche jetzt mit der europäischen Drogen, mit so einer europäischen Drogenorganisation, dass man dann vor einen europäischen Gerichtshof zieht und sagt, wir müssen dagegen kämpfen, gegen diese Ungerechtigkeit. Und ich sagte diesen Azar, aber Azar, das ist doch nicht unser Auftrag. Natürlich ist es gut, wenn wir unsere Stimme erheben können, soll man auch tun. Wir dürfen für einstehen für das, was recht ist, was wahr ist und was gerecht ist. Und da waren bestimmt im Dritten Reich zum Beispiel gerade die Frommen nicht wirklich gut drin in Deutschland. Das kann man manchmal in der Biografie von Bonhoeffer nachlesen. Also die Frommen. Gegen die war er, mit denen wollte der Bonhoeffer auch nicht so viel zu tun haben. Ob das jetzt richtig war oder verkehrt. Aber die dann auch noch die Kirchenglocken haben läuten lassen, als das Attentat gegen Hitler fehlschlug. Wie man auch immer dazu steht. Wisst ihr, aber Menschen, die einstehen dafür, das ist verkehrt, das ist eben Unrecht. Aber letztendlich wissen wir, dass die einzige Waffe, die wir haben, ist das Gebet. Das Wort Gottes, das Schwert. Und nur das allein kann recht schneiden. Und in dem wollen wir vorwärts gehen, miteinander. Und das Evangelium in die Welt tragen. Paulus wird sagen im Epheserbrief, seid beschut mit den Schuhen des Evangeliums. Tragt es raus. Ich denke, das ist eine gute, ich habe das mal jemandem gesagt, irgendwie ist es für mich so ein Bild, wie wenn der Paulus sagt, Leute, wenn ihr schon mit irgendwas beschäftigt seid, das ist die beste Beschäftigung. Zieht diese Schuhe an und lasst euch von diesen Schuhen antreiben, einfach über das Evangelium zu sprechen und es rauszutragen in die Welt. Dass Menschen es hören, was der Apostel Paulus sagen wird im 2. Korintherbrief. Also es geht nicht um soziale Gerechtigkeit, sondern um Gottes Gerechtigkeit. Die muss das Zentrum sein. Und ich sage das bewusst mal, weil wir das jetzt mehr und mehr erleben werden, ihr Lieben. Auch in unseren Gemeinden werden diese Diskussionen aufkommen. Wie gehen wir mit der Armut um, die jetzt kommt? Jetzt müssen wir da irgendwas machen. Und wir dürfen doch diese armen Menschen nicht ausnutzen, also ihre Not ausnutzen, damit wir sie missionieren. Und ich sagte mal, eine Leiterin von einem Übergangswohnheim, ich missioniere gar nicht. Ich evangelisiere. Ich will, dass die Menschen das Evangelium hören, weil sie in einem freien Land leben und sie haben das Recht darauf, auch mal was anderes noch zu hören. Und dann sagt mir die Frau, oh, das ist eine gute Idee. Die hat mir vorher noch gesagt, ich will keine Mission hier in diesem Übergangswohnheim, das will ich nicht. Was sie darunter verstand, ist klar, Werbung für die und die und die Organisation. Aber das machen wir ja gar nicht. Wir werben doch nicht für eine Organisation. Und es sagte ich der Frau, ich möchte gern, dass diese Menschen, von denen viele Muslime sind, auch das Recht haben, die frohe Botschaft von Jesus Christus zu hören. Und es sagt so, das ist eine gute Idee, das machen wir. Und dann haben wir das viele Jahre lang gemacht. Weil sie ein Recht drauf haben. Sie haben ein Recht drauf, diese Menschen. Die Menschen, die jetzt alle kommen aus Rumänien, ihr Lieben, aus Bulgarien und sonst woher, die haben alle ein Recht aufs Evangelium. Ein Recht drauf. Warum? Die müssen es hören, damit diese Entscheidung gefällt werden kann, die letztendlich dann dazu führen kann, dass dieser Glaube plötzlich wurzelt im Herzen. Dieser Glaube, den Jesus sucht. Und der so einen armen Menschen dazu bringt, plötzlich den Vater im Himmel zu bitten, kontinuierlich dran zu bleiben, den er vorher gar nicht kannte und ihn damit verherrlicht. Und das wirkt automatisch Menschen, die auch soziale Gerechtigkeit leben wollen, aber die wissen, das ist nicht alles. Das ist nicht unser primäres Ziel. Aber in diesen Kreisen, in denen sich dieser Christus breit macht, da wird Gerechtigkeit gelebt. Diese Kreise, die müssen erkannt werden für Gerechtigkeit. Also gerecht umgehen miteinander. Wahrhaftig sind. Offen und ehrlich umgehen. Und treu sorgend sind, auch mit den Gütern, die Gott uns gegeben hat, und die wir auch weitergeben dürfen. Es geht um unser Vertrauen alleine auf Jesus, seine Gerechtigkeit sowie seine Auferstehungskraft. Also nicht um das gerechte Verteilen der Güter, das ist zwar toll für die Wahl, aber wir merken, das geht auch nicht alles. Ein gegen die Reichen, ein gegen die Heuschrecken, ein gegen die Steuerhinterzieher, Uli Hoeneß und Konsorten. Und es geht auch nicht zuvorderst um die nach weltlichen Vorstellungen gerechte Behandlung von Mann und Frau, gerechte Behandlung der Gefühlswelt, Weltsicht einer gefallenen, verlorenen Menschheit letztendlich. Dass wir die Bibel so auslegen, dass er eben gerade in unser 21. Jahrhundert hineinpasst, weil das ist ja alles old-fashioned. Wir müssen das ja anpassen, dieses Wort. Sehr gefährlich, ihr Lieben, wenn wir so beginnen zu denken. Wir müssen dieses Wort anpassen. Das geht gar nicht. Das ist wie wenn ich versuche, mit so einem Stab, der breiter ist als diese Tür, durch die Tür zu laufen und sagt, das geht gar nicht. Und ich sage, das geht schon, ey. Weil ich sage, Tommy, pass mal auf, der Nils sitzt auch noch da, jetzt geht mal runter, holt einen Vorschlag, haben wir, jetzt hauen wir da mal ein Loch rein. Ja, was machst denn du? Du ruinierst doch alles hier drin, das ist doch wurscht. Ich will mit dem Stab durch die Wand. Ja, aber das geht eben nicht, Heinz. Du musst den vielleicht anders halten. Du musst den Stab anpassen. Nee, ich passe die Wand an. Und ich mache das Bild deutlich, weil Jesus sagt, ich bin die Tür. Und die Tür ist halt nur so breit und die ist nur so hoch, die Tür. Die kannst du nicht breiter machen und nicht höher machen. Und wer durch mich eingeht, der wird Leben finden. Nicht wer über mich drüber steigt und wer versucht, mich noch zu weiden. Nee, das geht nicht. Das ist der Punkt. Das Menschen, das Leben, was ist Menschen und was ist Gottes Wort? Abtreibung, Ehescheidung, Gender Mainstream und alles, was nicht die Gerechtigkeit Gottes widerspiegelt. Und all das spiegelt auch nicht die Gerechtigkeit Gottes wider. Tut's nicht, auch wenn wir es noch so gerne wollten, aber es tut's nicht, weil Gott anders ist, ihr Lieben. Und es werden Menschenherzen sein, die sagen, ich bin gerecht gesprochen durch Christus und jetzt plötzlich darf ich glauben, das kann ich gar nicht, ich konnte es gar nicht glauben. Aber jetzt darf ich das glauben, dass Jesus wirklich der einzige Weg ist, dass er die Tür eben nur so breit ist und nur so hoch. Vorher habe ich auch gedacht, die wäre breiter und höher. Aber die ist halt nur so breit und nur so hoch. Und durch die dürfte ich eingehen. Jetzt darf ich glauben. Jetzt habe ich einen Vater im Himmel und ich weiß, der wird handeln. Deswegen befehle ich ihm das an, in dieser Welt. Und deswegen tun wir das. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Dafür lohnt es sich, Nervensägen zu sein. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden, alles. Das alles aber von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht zurechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte, so sind wir nun Botschafter an Christi Statt und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun an Christi Statt, macht die Welt ein Stück gerechter. Verteilt die Güter ehrlich und gerecht. Nee. Sondern wir bitten an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Und aus dem folgt der Glaube, der rettet. Einzig und allein aus der Versöhnungstat von Gott durch Jesus Christus. Und diesen Glauben sucht Jesus. Und das will er durch uns leben. Wir fragen uns manchmal, was ist unser Auftrag? Wenn wir es jetzt einfach mal so nehmen würden, ja, so vielleicht sehr platt, aber eigentlich ganz einfach formuliert, wir sind Botschafter an Christi Stadt, um was zu sagen? Lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Ich habe es für manche schon mal erzählt, ne? Ich bin in eine Kirche reingegangen, so irgendwo hier in Schwäbischen, und Sonntagmorgens, und da kniete so ein Roma vor der Kirchentür. Ne? Und ich habe mich dann so hingestellt und habe alle Reihen pilgern sehen, weil das war so ein besonderer Gottesdienst. Wir Christen, wir brauchen hier besondere Gottesdienste. Die Einfachen tun es nicht mehr, wir brauchen besondere Gottesdienste. So niedrigschwellige Angebote, dass die Menschen gar nicht wissen eigentlich, wo sie sind, das erzählen wir ihnen dann 5 Wochen später, wo sie eigentlich waren. Ich übertreibe es jetzt, weiß ich. Aber das fand ich sehr interessant, dieser Mann kniete vor dieser Kirchentür und ich war gespannt, wer wird dem was reinwerfen. Und ich habe eine Wette mit mir selbst abgeschlossen, dass keiner was reinwirft. Und es war auch so. Und jetzt war ich aber trotzdem noch gespannt, wer wird diesen Mann einladen zu diesem besonderen Gottesdienst. Und ich muss ehrlich sein, auch das habe ich mit mir fast selbst gewettet, niemand. Und es war auch so. Und zum Schluss bin ich dahin und sagte, du, pass auf, geh doch mit rein zum Gottesdienst. Und es wollte nicht so ganz, nicht so wirklich, ne? Er konnte ein bisschen Deutsch, kam aus der Slowakei. Und dann habe ich gesagt, pass auf, hey, ich hau dir 2 Euro da rein, dann gehst mit rein. Okay, der ging mit rein. Er könnte sagen, der hat ihn gekauft, ist mir egal, ne? Und der ging damit rein in die Kirche und es war echt interessant an der Kirche. Das war so witzig. Wir haben jetzt so Willkommen-Teams haben wir heute. Also jeden Sonntag hat jemand anders Dienst, um jemanden willkommen zu heißen. Dass es nicht immer der gleiche machen muss, nicht immer der gleiche freundlich sein muss, ne? Sondern dass ab und zu mal jemand anders die Last des Freundlichseins trägt. Und ich überziehe es jetzt ein bisschen, weiß ich. Und wir gehen da rein und die Leute aus dem Willkommensteam sagten, als wir uns gerade auf 2 Stühle setzen wollten, die noch frei waren. Es war echt so, waren nur 2 Stühle frei. Und dann sagt mir die Frau, da können Sie sich nicht hinsetzen. Da sitzen wir. Also wir hätten uns praktisch auf die Treppenstufen sitzen müssen, die zur Empore raufführen. Mit dem Mann. Und dann sagte ich zu ihr, nee, das geht nicht. Also wir setzen uns dahin. Dann sagt die Frau, nee, das sind unsere Stühle. Und dann sagte ich, passen Sie auf, wir machen es jetzt so, Sie setzen sich da hinten hin und wir setzen uns hier hin. So machen wir das, oder? Und sagt sie, okay, so machen wir das. Und dann saßen wir dort. Und dann dachte ich, jetzt in dem Gottesdienst, ja, auch von Leuten wirklich, die Jesus lieben, abgehalten. Jetzt werden die doch, ich habe gehofft, er hört wenigstens den Namen Jesus. Dachte ich, das reicht schon. Eine Bombensache. Kein einziges Mal, keine Übertreibung. Kein einziges Mal in dem ganzen Gottesdienst. Es ging um Burnout. Das war natürlich das Thema für diesen Mann. Dürfen wir auch drüber reden. Aber ich dachte, jetzt wird er irgendwann wird es die Pointe kommen, dass Jesus Christus, wenn er schon die Lösung meiner Probleme war, aber mir irgendwie jemand zugeführt hat, der mir geholfen hat. Nö, kein einziges Mal kam das. In keinem Lied kam Jesus vor. Ich dachte, das gibt's ja gar nicht. Und der Gottesdienst war aus und er wollte natürlich raus, ne, und dachte, jetzt bekommt er gleich wieder was. Und ich sagte, du kannst hier sitzen bleiben, weil du hast gehört, der Pfarrer hat auch noch über dich gewarnt, über Leute wie dich. Das hat er nämlich gemacht im Gottesdienst. Er sagte, und da draußen knien immer solche Bettler, gebt ihnen nichts. Und hinterher sprach ich dann mit jemandem aus diesem Kirchenvorstand, den kenne ich sehr gut, und sagte, die beste Sache wäre gewesen, die beste Antwort dieses Pfarrers wäre gewesen, kenne ich und schätze ich, ist kein Thema, echt nicht. Und ich sagte, die beste Antwort wäre gewesen, wenn er gesagt hat, Mensch, da draußen knien immer so Leute jeden Sonntag eigentlich vor der Kirchentür, die laden wir mal zum Mittagessen ein. Oder wir besorgen uns Literatur und schenken ihnen einfach was in ihre Sprache. Das wäre doch eine gute Sache gewesen. Und dann sagt eine Frau, sagte zu mir, wie soll man sie zum Mittagessen einladen, der versteht ja gar nichts. Und dann sagte ich, die Liebe, die in uns lebt, in Christus, die versteht er schon. Die versteht er. Weil Jesus sagt, die an mich glauben, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, was der versteht. Das Einzige, was meine Gedanken sein soll, ist, auch der muss versöhnt werden mit Gott. Und eine einzige Person, die sich dann um ihn gekümmert hat, als es beim Kirchenkaffee dann drum ging, und das war jetzt eine Kirche, das kann auch in einer freien Gemeinde gewesen sein, egal wo, aber es war halt dort. war die Mutter von unserem zweiten Koch, vom Kai. Kein Mann hat mit diesem Mann gesprochen. Keiner. Niemand anders. Außer die Mutter vom Kai. Weil dieses im Herzen hat, dafür kommen solche Menschen, die so versöhnt werden mit Gott, ihr Lieben. Die Gerechtigkeit Gottes im Herzen tragen. Und anders leben in dieser Welt. Das wäre auch eine Sache, wenn wir hier wieder uns aufmachen, zu sagen, aha, das ist auch ein guter Auftrag. Jetzt bin ich mal gespannt, Herr Jesus, wie du das machst mit meinem Leben. Weil ich das eigentlich gar nicht will oder ich habe Angst davor, aber ich bin gespannt, wie du das machst, Jesus. Und dann werden wir tolle Sachen erleben, ihr Lieben, wenn wir Jesus machen lassen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du dich aufgemacht hast, denen, die in der Finsternis saßen, das Licht zu bringen. Und dass du es nicht mit ein paar Fische und ein paar Brote abgetan hast, Herr, ein bisschen Blinden die Augen zu öffnen und Lahme wieder gehen zu machen, sondern dass du selbst die Erlösung erwirkt hast am Kreuz von Golgatha durch dein Blut, damit wir Menschen versöhnt werden dürfen mit dem Vater im Himmel. Und Menschen werden dürfen wie diese Frau im Gleichnis, die plötzlich das im Herzen haben. Es gibt einen Vater im Himmel und den dürfen wir vertrauen. Wir können es gar nicht erklären. Aber dieser Vater im Himmel wird auch handeln. Und er wird Neues schaffen. Er wird Glauben wirken, Leben verändern. Und Herr Jesus, das wirkt doch in unserem Leben. Und du weißt, wie wir alle so irgendwie sind. Der eine kann gar nicht reden, der andere hat so viel Angst, der andere meint, er könnte alles sagen, wie auch immer. Aber benutze uns doch als Menschen, die diese Botschaft in die Welt tragen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wie auch immer du das zum Ausdruck bringst durch unser Leben. Aber bring es zum Ausdruck. Und ich danke dir, dass du es tust. Und wir wollen auch Menschen sein, die erkannt werden als Menschen, die unauflässlich beten für diese Welt, die so zerschlagen ist, so voller Tränen, so voller Leid. Ja, so voller Ungerechtigkeit, die förmlich danach schreit nach Gottes Gerechtigkeit. Wir bitten auch für unsere Politiker weiter, Herr. Für uns selbst, Jesus, erbarm dich. Dass wir dich bekennen, den, der die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Erbarm dich über unsere Freunde dort in Serbien, über die Freunde in Bosnien, über die Freunde in Kroatien, sonst wo auf dieser Welt, Herr. Und bewahr uns vor Gleichgültigkeit. Um deines Namens willen. Amen.